ダリオチョクス。The German Linux Radio. The German Linux Radio.Hallo und herzlich willkommen zu der Radio Talks Ausgabe Juni 2012. Ach herrje, wenn ihr die Sendung hört, sind wir wahrscheinlich schon Fußball-Europameister. Oder auch nicht. Mir ist aufgefallen, dass das Fußballfieber in den Technikerkreisen gar nicht so sehr ausgebrochen ist. Keine Spiele als Hintergrundbild im Terminal, die Prozessorkerntuxe beim Booten werden nicht durch Fußball ersetzt, man nimmt die ganze EM eher so nebenbei wahr. Sehr vernünftig. Dafür habe ich aber ganz viele Artikel über die RoboCup-WM gelesen, bei der nur Roboter gegeneinander antreten, wenn mich nicht alles täuscht, war die in Mexiko. Nur anständige Videos habe ich nicht gefunden. Schade eigentlich. Dabei hätte ich genau dafür das Popcorn daheim gehabt. Das Anfeuerungspiepen der Roboter auf den Rängen hätte man sicher denken können. Ach übrigens, falls ihr das irgendwann in der Zukunft hört, also es ist gerade irgendwie 2020 oder so, und ihr denkt euch, hey, was war denn damals im Juni 2012 eigentlich? Fußball? Ist das nicht irgendwie immer? Gut, okay, ja klar. Also, das ist der Monat, in dem Linus Torvalds Nvidia ein freundliches Fuck you zugeworfen hat. Vorab, bevor wir jetzt mit dem wichtigen Teil der Sendung anfangen, wieder einmal ein ganz großes Dankeschön an euch alle da draußen. Wir finden es geradezu spektakulär. Wie bereits beim letzten Mal, seid ihr mit euren Themen auf uns zugekommen und habt gefragt, ob wir nicht mit euch sprechen wollen. Jawohl, das wollen wir. Und deshalb gibt es auch diesmal einen interessanten Desktop-Talk mit einem Hörer. Macht weiter so und danke, danke, danke. So, auf geht's. Wir haben wieder ein Interview vom Linux-Tag. Ingo interviewte über das verteilte Dateisystem Ceph.
Ja, wieder live vom Linux-Tag. Bei mir ist jetzt Udo Seidel. Er leitet eine Linux-Unix-Admin-Gruppe bei Amadeus und hat hier einen Vortrag über Ceph gehalten. Und Ceph ist ein parallel verteiltes Dateisystem. Und vielleicht kannst du erstmal kurz sagen, ja, was ist das, was heißt das überhaupt, parallel verteiltes Dateisystem?
Ja, also verteilte Dateisysteme gibt es an sich schon länger, basierend auf verschiedenen Technologien. Hier das Besondere bei dieser Sorte von Dateisystem ist, dass man keinen zentralen Storage hat oder keinen zentralen Plattenschrank, auf den man zugreift, sondern dass man hier viele Rechner hat oder viele Festplatten hat, die lokal an irgendwelchen Rechnern angeschlossen sind und dann durch Ceph quasi zu einem globalen Namensraum zusammengebunden werden und dann zugreifbar sind. Und das ist der Unterschied zum Beispiel zu Cluster-Dateisystemen oder auch zu NFS oder CIFS, wo man eigentlich aus einem großen Storage-Pool das rausschält.
Das heißt also, jeder Rechner, der daran teilnimmt, kann also seinen Plattenplatz da zur Verfügung stellen.
Genau, genau. So ist es. Das ist das interessante Feature dabei und so sind wir auch da drauf gekommen. Wir haben uns relativ viele Rechner rumstehen im Rechenzentrum und die sind nur teilweise ausgelastet. Und Plattenplatz ist zum Beispiel so eine Sache, wo wir sagen müssen, okay, wir kriegen heute einfach Platten nicht unter 140 Gigabyte und wir nutzen aber nur die Hälfte. Und das kann man zum Beispiel mit Ceph wieder zugänglich machen oder nutzen anderweitig.
Gibt es denn jetzt Vorteile gegenüber so einem normalen Cluster-Dateisystem wie OCFS, GFS?
Der Ansatz ist ein ganz anderer. Bei OCFS oder OCF2 und GFS2 brauche ich ja Zugriff aufs SCSI-Level, auf eine Platte. Und das skaliert nur bis zum bestimmten Bereich. Ich muss Cluster-Dateisysteme in dem Sinne sind auch relativ komplex, weil ich habe ja den Zugriff von mehreren Rechnern da drauf. Das heißt, ich muss mich um Locking kümmern, ich muss mich darum kümmern, dass wenn ein Rechner sich nicht mal ordentlich verhält, dass ich ihn irgendwie ausschließen kann. Und das ist alles weniger kritisch bei einem verteilten Dateisystem, weil der Zugriff immer nur lokal erfolgt. Das heißt, diese ganzen Locking-Probleme, die habe ich dann normalerweise nicht. Und ich kann die Infrastruktur, die ich benutzen kann in den meisten Fällen, ist die vorhandene Netzwerkinfrastruktur. Für geclusterte Dateisysteme brauche ich irgendwie ein SAN oder iSCSI oder sowas in der Weise. Und das ist auf jeden Fall teurer und ist quasi eine separate Infrastruktur, die ich neben Netzwerk aufbauen muss.
Und das brauche ich da nicht?
Genau. Ceph jetzt an der Stelle ist komplett IP-basiert. Das heißt, typischerweise wird es auf Ethernet aufsetzen. Es gibt andere verteilte Dateisysteme, die zwar auch InfiniBand benutzen, dann aber auch nur um den Storage möglichst performant anzubinden an der Stelle. Und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, weil ich es gerade genannt hatte. Also High-Performance-Computing oder hochperformante Ansprüche sind jetzt bei Ceph nicht vorhanden. Da geht es wirklich um Skalierbarkeit und möglichst einfach Rechner rein- und rauszunehmen, Storage hinzuzufügen oder wieder rauszunehmen.
Und noch so ein Vorteil, den ich gefunden habe, ist diese Fehlertolerantheit. Das heißt also, da kann auch irgendwas ausfallen, es funktioniert trotzdem alles.
Genau. Und das ist eigentlich, das fand ich sehr gut, also dass die Entwickler von Anfang an sind, die so rangegangen, dass sie gesagt haben, das passiert letztlich auf Hardware und Hardware kann ausfallen. Und dass sie dafür gesorgt haben, dass Ceph mit diesen Ausfällen umgehen kann. Da Schlüssel oder die Schlüsselkomponente dabei ist wirklich da der Storage, also wie Ceph die verschiedenen Festplatten zusammenfügt, die Daten drauf verteilt und dann auch damit umgehen kann, dass Platten ausfallen. Und ich hatte es eingangs erwähnt, den Plattenplatz zugänglich zu machen. Das ist ein Aspekt von Ceph als verteiltes Dateisystem. Und der ist gemein mit vielen anderen auch. Was bei Ceph noch besonders ist, ist, dass die Storage-Maschinerie unten drunter, die kann ich auch direkt nutzen. Und da ist in letzter Zeit gerade viel passiert. Also ich kann zum Beispiel meine KVM QEMU-Images kann ich direkt dort in dieser Storage-Engine ablegen, ohne jetzt noch ein Dateisystem-Layer dazwischen zu haben. Und das ist was wir am Anfang uns gar nicht angeguckt haben. Wird jetzt auch bei Amadeus ist es im Moment noch nicht so interessant, aber wenn man die Mailinglisten verfolgt und die anderen Leute, die sich mit Ceph beschäftigen, dann gucken die vor allem in diese Richtung.
Ja, wofür setzt ihr das dann ein? Also was kann ich damit machen?
Der Plan für uns wäre quasi, das also als wie eine Art NFS-Ersatz herzunehmen, als ein riesen Datengrab, sage ich jetzt mal einfach. Das heißt, wir reden ja bei uns, also wir haben da über knapp 3000 Linux-Instanzen laufen bei uns im Rechenzentrum. Und das sind einige dabei, wo halt der Plattenplatz brach liegt. Und der ist aber bezahlt, das heißt, können wir den auch anderweitig nutzen. Wir brauchen dafür nicht viel. Ceph sind nur bis zu drei Userland-Prozesse, die da laufen, die dann quasi über eine gemeinsame Konfigurationsdatei zusammengebunden werden. Dann könnte man das zugänglich machen, quasi wie ein NFS, wie ein NFS-Share und könnte dort dann temporäre Daten ablegen oder Daten, die vielleicht nicht so wichtig sind. In längerer Zukunft, wenn man weiter hinausdenkt, dann geht es bei uns auch darum, dass wir müssen sehr viele Daten lokal runterschreiben auf unseren einzelnen Applikationsinstanzen. Und die Herausforderung ist, wie können wir die aber gut verwalten. Und wenn man verteilte Systeme hat, 2000 plus, dann kann man das nicht mehr zentral machen. Irgendwann kommt man an den Flaschenhals. Das heißt, wenn man verteilt arbeitet, muss man auch verteilt protokollieren, verteilt locken. Und auch da wäre jetzt Ceph eine Möglichkeit, das Ganze zu verwirklichen oder umzusetzen.
Mhm. Benutzt du das schon produktiv oder ist es eher noch so Spielwiese?
Es ist Spielwiese, ja. Also produktiv nutzen wir es nicht. Wir haben uns verschiedene andere Dateisysteme auch angeguckt. Wir müssen immer auch schauen, kriegen wir da kommerziellen Support dahinter für den Fall. Also wir haben nicht die Leute, um das jetzt komplett alleine zu unterstützen. Das heißt, wir brauchen dann einen Hersteller, der dahinter steckt. Und die jüngsten Erfahrungen, die ich so gemacht habe, würden auch erstmal sagen, hier müssen wir noch ein bisschen langsam rangehen, bis es ausgereift ist. Die Entwicklung bei Ceph ist sehr dynamisch, es kommen neue Features dazu und manchmal fällt dabei ein bisschen was hinten runter oder Sachen tauchen dann erst später auf, sodass zum gegenwärtigen Zeitpunkt würde ich es auch noch nicht produktiv einsetzen bei uns im großen Umfeld, aber es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Also ist eine Sache, die man sich auf jeden Fall angucken sollte.
Aber es hat sich jetzt auch eine Firma gegründet im Hintergrund, die dann so Support anbieten will.
Genau, also die Entwickler, ich glaube, das ist ein Standardverfahren, haben da schon vor einigen Jahren dann eine Firma gegründet, Dreamhost. Jetzt haben sie das quasi wieder umbenannt. Das hat sich auch mit dem Umzug auf der Webseite deutlich gemacht. Ich kann das gar nicht mal mit Sicherheit sagen, ob die direkt Support anbieten. Aber ein größerer Linux-Distributor hat Ceph als Idee aufgegriffen, das vielleicht als eine Erweiterung zum Kernprodukt, zum normalen Enterprise-Produkt zu vertreiben. Und da hoffen wir drauf, dass das da kommt. Das heißt, es ist quasi ein Zusatzprodukt von dem Linux-Hersteller, den wir sowieso im Hause haben, der uns das dann anbieten könnte.
Jetzt ist das natürlich schon im Linux-Kernel drin. Also zumindest, wenn ich Ceph als Client betreiben will, mich einfach das Zeug mounten will, das geht einfach so.
Genau, so ist es, ja. Also das ist auch der Teil, der schon relativ lange im Linux-Kernel ist, wenn ich das verteilte Dateisystem mounten ist. Zu späterer Zeit kam das hinzu, was ich vorhin nannte, dass man direkt auf die Storage-Engine zugreifen kann. Ist inzwischen aber auch Bestandteil des Linux-Kernels, des Mainline-Kernels. Das heißt, das ist auch in den aktuellsten Distributionen vorhanden. Und den zweiten Teil von Ceph, die Serverprozesse, das sind ganz normale Userland-Tools, das heißt, die kann ich ganz normal separat auch zu jeder Linux-Distribution installieren.
Ceph braucht aber, um auf die Platten zu schreiben, du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, nochmal ein extra Dateisystem. Also das schreibt da nicht einfach so direkt auf die SCSI-Platte oder SATA-Platte drauf, sondern es verlässt sich auf ein Dateisystem, was da drunter liegt.
Genau, das ist richtig. Ceph hat einen objektorientierten Ansatz und den präsentiert es auch quasi zum Rechner hin, muss aber auf der anderen Seite, muss es, wie du sagtest, die Daten irgendwo ablegen. Die Entwickler selber sagen dabei, ButterFS ist das bevorzugte Dateisystem aufgrund von bestimmten Features, die ButterFS hat, zum Beispiel Copy and Write, Snapshot-Technologie, Sachen, die im OSD, im Object-Based Storage Device Standard auch vorgeschrieben sind in der zweiten Version. Das Problem ein bisschen ist, dass ButterFS selbst dann immer noch als experimentell markiert ist im Kernel. Das heißt, man kann das also nicht unbedingt mit gutem Gewissen für Produktion einsetzen. Eine zweite Möglichkeit wäre XFS zu benutzen. Das bietet im Prinzip auch die meisten Features, die Ceph benötigt. Natürlich kein Snapshotting so an der Stelle. Aber genau, und ein weiterer Kernpunkt sind erweiterte Attribute, wo Ceph sehr viel drin abspeichert. Und das ist was zum Beispiel, was ButterFS bietet, was XFS auch bietet. Es gibt noch, wenn man beides nicht zur Hand hat, könnte man auch noch auf ext4 zurückgreifen. Hier ist aber der Nachteil, dass im Normalverhalten bei ext4 die erweiterten Attribute nur für 4 Kilobyte groß sind. Und wenn Ceph da mehr speichern muss, dann fällt es quasi auf die Nase an der Stelle. ButterFS, also um es zusammenzufassen, ist die bevorzugte Dateisystem der Wahl. Wenn man das noch nicht einsetzen möchte, weil es noch nicht alle Distributoren als produktiv unterstützen, dann wäre XFS auf jeden Fall eine sehr gute Wahl, das zu machen. Und hier gibt es auch einige Entwickler, die sagen, also wenn man jetzt produktiv gehen möchte mit Ceph, dann XFS nehmen und später migrieren.
Jetzt hast du erwähnt, objektbasiert. Was heißt denn das? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, bislang war es so, oder im vorherigen Ansatz war es so, dass der Datenträger die ganze Verwaltung gemacht hat von wo müssen jetzt die Daten hin, wie viel ist frei, sondern es war der Rechner. Das heißt, der hat Blöcke allokiert, hat Blöcke geschrieben, hat geguckt, wie viel frei ist, wie viel belegt ist. Das ist vor einigen Jahren ist die Frage, wer sollte sich eigentlich um die Datenträgerverwaltung kümmern oder um den Datenträger selber kümmern, ist neu aufgeworfen worden und wurde zugunsten der Festplatte entschieden. Was bedeutet, der Rechner selbst muss jetzt keine Blöcke mehr allokieren, wenn eine Datei schreiben ist, sondern er sagt nur noch, okay, die Datei möchte ich jetzt dort ablegen. Und die Datei ist quasi sein Objekt. Und da kümmert sich nicht mehr darum, ist noch Platz, wie viele Blöcke brauche ich, sollen die zusammenhängend sein. Das heißt, der Rechner arbeitet mit Objekten, die jetzt zum Beispiel Dateien sein können, Verzeichnisse, Partitionen, relativ allgemeiner Natur. Ist ein komplett anderer Ansatz, weil wir bislang gewohnt sind, wenn wir auf dem Rechner irgendwie Daten schreiben wollen, dann kümmern wir uns wirklich um, wo muss das jetzt physikalisch hin auf der Platte. Und das ist nicht mehr so. Das heißt, wir bleiben wirklich bei dem Objekt, bei der Datei stehen und den Rest, da kümmert sich dann unser objektbasiertes Storage Device darum, das sauber abzulegen.
Das heißt, also dann speichere ich doch keine Dateien mehr oder was speichere ich da dann?
Es kommt darauf an, von wo man jetzt guckt. Aus Rechnersicht sagt der Rechner sagt, okay, ich speichere eine Datei und so bleibt es auch für ihn. Werden dann vor ihm versteckt, wird das Ganze in ein Objekt umgewandelt, eventuell noch manipuliert und wandert dann und kann dann beliebig manipuliert und verteilt werden auf verschiedenen Rechner. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf den unteren Leveln versuche, mir irgendwie Detail anzugucken, dann geht das im Normalfall nicht, weil ich nur irgendwelche Ausschnitte sehe, vielleicht sogar nur manipulierte Ausschnitte und damit gar nicht mehr Rückschlüsse treffen kann auf die Datei. Ich muss dann wirklich wieder hochwechseln auf die Schicht, die auf das objektbasierte Dateisystem zugegriffen hat und dann sehe ich wieder meine Datei. Der Vorteil ist, dass ich halt die komplette Architektur und Topologie, wie ich meine Datenträger verwalte, versteckt habe von dem eigentlichen Prozess, der die Datei speichern will. Und das hat den Vorteil, dass ich es unten drunter austauschen kann, wechseln kann, manipulieren kann, ohne oben irgendwas zu ändern. Man könnte das Ganze noch weiter greifen lassen und auch die Applikation direkt objektorientiert ablegen lassen. Das geht dann aber nicht ohne Veränderung im Code und das will man im Normalfall erstmal vermeiden. Das heißt, man präsentiert nach oben erstmal was, womit die Applikation umgehen kann und Dateien schreiben, das kann sie. Und da, wo dann der Linux-Kernel normalerweise reinspringt, um Blöcke zu allokieren, da kommt dann Ceph ins Spiel und macht das mit einem anderen Weg.
Das heißt, es ist ein ganz normales Standard-POSIX-Dateisystem und ich kann da einfach Sachen reinschreiben?
Genau, also wenn man auf das verteilte Dateisystem zurückgreift, also nicht nur die Storage Engine, ja, dann ist das so. Also muss man, das sieht dann auch genauso aus wie ein NFS-Mount oder wie ein lokales Verzeichnis, man die Dateien rein und die kann Berechtigung vergeben und so weiter.
Mhm. Auf der anderen Seite gibt's aber noch, dass ich direkt auf diese Objekte zugreifen kann. Also du hast es vorhin schon mal erwähnt, KVM kann das irgendwie. Das scheint ja auch ein ganz besonderer Ansatz dann zu sein.
Genau, da geht man komplett an dem, also ja, der POSIX-Layer ist damit aus dem Spiel, den benutzt man auch nicht mehr und man braucht dann auch separate Kommandos zunächst, um diese Objekte anzulegen und auch die entsprechenden Bibliotheken und Programme für KVM und QEMU mussten gepatcht werden, damit sie damit umgehen können. Für QEMU ist das quasi eine Netzwerkfestplatte, so würde man das einbinden und das kann dann direkt mit dem Objekt umgehen, kann darauf zugreifen, kann es manipulieren, Sachen drin ablegen und so weiter. Aber man braucht zusätzliche Tools zunächst, um das anzulegen, zugreifbar zu machen und die Applikationen, die es benutzen wollen, müssen auch entsprechend angepasst sein, damit sie das können.
Das heißt, ich kann mit KVM, dem kann ich einfach sagen, hier, da dieses RADOS heißt es ja, dieses RADOS-Device, nimm das mal, speichere da mal jetzt deine Image-Files rein.
Genau, gibt es zwei Ansätze. Ich kann im einfachsten Fall kann ich quasi aus dem RADOS heraus mit einem Block-Device rausschälen, kann quasi so eine Art Mapping machen, kann sagen, okay, ich kreiere das Objekt mit zu Fuß, mit meinen Tools und dem ordne ich jetzt ein Blockgerät zu. Und das taucht dann wie eine Festplatte auf und die kann ich dann ganz normal einbinden, wie ich auch eine normale Festplatte einbinden würde in QEMU. Oder aber, und das ist das, was ich vorhin meinte, ich sage QEMU, es soll direkt in den RADOS-Pool reinschreiben, mit quasi diesem Netzwerkplattenansatz, dann brauche ich dieses Mapping mit dem Block-Device nicht. Und ja, genau.
Und dann kann ich natürlich auch, weil es ja ein verteiltes Dateisystem ist, auf einem anderen Server einfach auch auf diese Images zugreifen.
Ja, genau, das ist richtig. Das heißt, hier hat man einen neuen Ansatz, so verfügbar sein Virtualisierungscluster aufzubauen. In der Vergangenheit gab es zwei Ansätze. Einerseits entweder über ein normales geclustertes Dateisystem, so dass jeder Rechner im KVM-QEMU-Verbund die Image-Dateien sehen kann und laden kann, oder aber über diese verteilte Block-Device DRBD, was es auch gibt. Und mit Ceph wäre das jetzt, oder RADOS wäre das quasi so, alle Rechner, die im KVM-Verbund sind, haben sofort die Sichtbarkeit da drauf. Ich muss mir natürlich noch Gedanken machen, dass ich sicherstelle, dass das Image nicht von zwei Rechnern gleichzeitig angegriffen wird, was prinzipiell erstmal gehen würde. Aber ich habe praktisch einen verteilten Storage, auf den alle Rechner zugreifen können und damit kann auch die Applikation die Datei starten, stoppen, lesen und manipulieren.
Mhm. Ja, ich brauche dann noch so einen Cluster-Manager, der dann da natürlich guckt, wenn die eine Maschine weg ist oder sowas, dann ziehe jetzt irgendwo anders hin um, den Pool hast du ja auf jeden Fall.
Genau. Ja, es ersetzt eigentlich die Storage-Maschinerie unten drunter, die den Hochverfügbarkeitsteil mit dem Sicherstellen, dass keine schlimmen Sachen passieren, das braucht man extra noch.
Hast du da Erfahrungen? Also gibt es schon Leute, die diese mit KVM so machen in einem größeren Setup oder ist es jetzt auch noch Spielwiese bisher?
Also es gibt auf jeden Fall für Pacemaker und Co. gibt es schon entsprechend Patches und habe ich auch schon Einträge gesehen, jetzt auf Mailinglisten, dass da was passiert in der Richtung. Ich habe selbst noch nichts gesehen, aber ich denke, das wird noch kommen. Also wenn man rumguckt, was man so lesen kann im Internet, auf Konferenzen und sowas, in der Vergangenheit sind die Cluster aufgebaut worden mit DRBD. Ganz oft ein Pacemaker und da wird jetzt ein Wechsel stattfinden. Auf jeden Fall auf der Ceph-Mailing-Liste tummeln sich auch Leute, die sich mit Pacemaker auskennen und haben dort schon einige Beiträge geliefert. Also ich denke, das wird kommen in naher Zukunft.
Apropos Zukunft, weißt du, wie es so jetzt so ein bisschen aussehen wird, wo die Entwicklung hingeht?
Also momentan wird viel, bei Ceph wird momentan viel am RADOS-Teil gebaut. Man hat jetzt verschiedene Caches implementiert oder möchte man implementieren. Es geht, man kann auf RADOS auch mit über einen HTTP-Proxy zugreifen. Das heißt, es funktioniert quasi wie ein Amazon S3. Man kann sogar dieselben Tools benutzen. Und an der Stelle ist es gerade eine Wunschliste rausgeschickt worden. Okay, Leute, was wollt ihr denn da noch haben? Das heißt, an einem verteilten Dateisystem selbst wird nicht mehr so viel gearbeitet, habe ich das Gefühl, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, sondern es geht wirklich Verbesserungen im RADOS-Bereich. Es gilt ein paar Sachen zu fixen, zusammen mit ButterFS, wo böse Sachen passieren. Und dann die S3-Funktionalität, um das Ganze dann für, sagen wir, Cloud-ähnliche Strukturen zugänglich zu machen.
Das heißt, wenn du sagst, S3 kompatibel, würde genau. man sagen. Also ja. Das heißt, ich könnte meinen eigenen S3-Pool aufbauen, der ist dann in meiner Private Cloud oder sozusagen, die ganzen Tools, die S3 voraussetzen würden, funktionieren.
Genau, so ist es, ja.
Das war auch ein interessanter Ansatz.
Ja, das ist jetzt was bei uns zurzeit zumindest noch weniger relevant ist, aber aufgrund der Meinungsäußerung, die ich im Internet gelesen habe, würde ich mal sagen, ja, das ist das, wo eine bestimmte Zielgruppe auf jeden Fall hindringen an der Stelle, hier ihre eigene Storage Engine aufzubauen, cloudmäßig.
Ja, okay, dann werden wir mal Ceph ein bisschen weiter beobachten. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Hoffen wir, dass das Projekt da noch weiter gedeiht. Und ja, da es ja im Linux-Kernel drin ist, das ist immer schon mal so ein Punkt, wo man sagt, okay, das hat wohl doch eine Zukunft. Ja. Und da das auch relativ schnell ging, ja, gucken wir mal, wie es so die nächsten Jahre aussieht. Vielen Dank, Udo Seidel von Amadeus. Und ja, auch dir viel Spaß hier noch auf der Konferenz.
Dankeschön, danke.
From last year's resolution, I'll spend February making valentines for the lover of my choosing. In March I'll ride the tailwinds on the sail of my favorite kite. What about April? How about an April's night? We could watch the April lover's moon go slipping out of sight. We'd stroll till April springtime go softly drifting by. In January I'll be recovering from last year's resolutions. I'll spend February making valentines for the lover of my choosing. In March I'll ride the tailwinds on the sail of my favorite kite. What about April? How about an April's night? We could make our Aprils last until eternity. Each day would be April if you were here with me. May might find me searching for the taste of summer star. June could be the time I air out my heart. July may see me shining like a violin's first spark. But April is the time. What about April? How about an April's night? We can make our Aprils last until eternity. Each day would be April if you were here with me. Thank you.
Das war What About April von Blue Cani Records. Auch wieder Musik, die es kostenlos im Internet gibt. In letzter Zeit macht ja die GEMA wieder so einen Haufen von Negativschlagzeilen. Da muss man Künstler, die auf freie Lizenzen setzen, einfach unterstützen. Wie gesagt, Blue Cani Records findet ihr im Internet und genauso andere Künstler auf jamendo.com. PHP auf der Kommandozeile. Ob das funktioniert, das weiß Patrick in seinem Tooltip.
Ja, vielen Dank, Sebastian. Und damit kommen wir zu meinem Tooltip für diese Ausgabe. Es geht darum, PHP-Code oder PHP-Skripte auf der Kommandozeile auszuführen. Jetzt mag der ein oder andere mal ein bisschen verdutzt gucken. PHP-Skripte auf der Kommandozeile. Ja, ich kenne Shell-Skripte auf der Kommandozeile, ich kenne Perl-Skripte auf der Kommandozeile, dafür sind die Sachen auch gemacht, aber PHP, ich meine, hallo, damit schreibe ich doch Web-Applikationen. Ja, das geht und das geht sogar sehr gut. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht natürlich das PHP-Paket, das heißt also mindestens den PHP-Interpreter. Und dazu braucht ihr auch PHP-CLI. Das ist je nach Distribution entweder schon dabei, wenn ihr PHP installiert, beispielsweise bei OpenSUSE, oder aber halt als separates Paket, etwa in Debian Squeeze. Warum sollte man PHP auf der Kommandozeile einsetzen? Ganz einfach, weil PHP relativ einfach zu lernen ist und trotzdem mächtige Funktionen mitbringt, die man einfach benutzen kann und die auch für eine Serverwartung benutzbar sind. So kann man zum Beispiel mittels ArrayDiff zwei Arrays untereinander vergleichen. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn ihr eine Tabelle aus einer Datenbank habt oder zwei Tabellen aus zwei verschiedenen Datenbanken und ihr möchtet, dass diese zwei Tabellen immer synchron sind. Dann könnt ihr da ein Synchronisationsskript schreiben, relativ simpel eine Datenbankverbindung aufsetzen, euch den Inhalt mittels Select holen und könnt euch das dann in ein Array speichern und diese zwei Arrays mittels ArrayDiff vergleichen. Schon kriegt ihr praktisch einen Unterschied zwischen den zwei Tabellen und könnt dementsprechend euer Synchronisationsskript starten. Eine andere Möglichkeit ist die Benutzung oder das Dateihandling allgemein. Also ihr könnt auch, wie bei vielen anderen Funktionen, mittels fopen und co. Dateien öffnen, auslesen oder schreiben. Ihr könnt sogar bestimmte Ausgaben, sagen wir, wenn euer Skript irgendwas ausrechnen soll, dann könnt ihr das Ergebnis mittels Pipe an andere Prozesse weiterleiten oder halt in Textdateien schreiben. Das geht auch. Also das fühlt sich dann schon so leicht nativ wie ein Shell-Skript an. Also das, was man eigentlich auch gewohnt ist. Nur halt mit entsprechender PHP-Funktionalität. Auch stehen euch weitere Funktionen zur Verfügung. Ihr könnt Ordner erstellen mittels mkdir, so wie ihr es auch von der Shell kennt. Ihr könnt Verzeichnisse kopieren, auslesen, ihr könnt Strings bearbeiten, zum Beispiel eine sehr beliebte Funktion ist da explode, um ein String in ein Array zu wandeln, oder dementsprechend implode, um ein Array wiederum in ein String zu konvertieren. Ihr könnt aber auch CSV-Dateien erstellen, auslesen, manipulieren. Also so, wenn ihr euch mit PHP auskennt und den ganzen Funktionsfundus beherrscht, dann könnt ihr so ziemlich fast alles machen. Warum fast alles? Weil es gibt zwei Nachteile. PHP auf der Kommandozeile gibt alles aus. Das heißt in dem Fall, PHP-Skripte werden ja gern mit HTML-Code gemischt. Das ist so das Haupteinsatzgebiet von PHP, würden die meisten sagen. Und den pfeffert euch das Skript auch gnadenlos um die Ohren. Wenn ihr jetzt PHP habt und ihr habt dann den PHP-Tag geschlossen und dann kommt HTML-Code, dann pfeift euch das alles rüber. Das heißt, ihr solltet versuchen, nach Möglichkeit Skripte zu verwenden oder zu schreiben, wo gar kein HTML-Code vorkommt. Der zweite Punkt ist, es stehen nicht alle Sachen zur Verfügung. Das betrifft vor allen Dingen die drei assoziativen Arrays $get, $post und $cookie. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil diese assoziativen Arrays in der Regel benutzt werden, um Sessions zu speichern oder halt Formulare auszuwerten. Jetzt, aus praktischer Sicht, bringt das überhaupt alles was? PHP-Code auf der Kommandozeile. Ja, es bringt was. Wenn ihr, wie gesagt, den PHP-Funktionsfundus beherrscht, steht euch eine relativ mächtige Programmiersprache zur Verfügung, mit der ihr euren kompletten Server warten könnt. Ihr habt natürlich auch, wie gesagt, massig Funktionen zur Stringbearbeitung da. Ihr könnt auch reguläre Ausdrücke verwenden mittels PragMatch. Da sind eigentlich eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Zur Frage, braucht man das oder sollte ich das jetzt installieren? Ich kann PHP. Soll ich mir dieses PHP-CLI auf meinen Server installieren? Kommt drauf an, muss ich sagen. Es hängt von mehreren Faktoren ab. Wie bereits am Anfang erwähnt, ihr braucht den kompletten PHP-Interpreter, sonst funktioniert das natürlich nicht. Das heißt, das komplette PHP-5-Paket. Jetzt ist bei Administratoren PHP nicht immer so beliebt bezüglich Sicherheitslücken und so. Und grundsätzlich sollte man ja auch einen Server relativ schlank halten. Wenn ihr jetzt aber einen Webserver selber habt, der PHP-Code eh ausführt, weil ihr PHP-Skripte schreibt oder Applikation, dann könnt ihr euch auch dieses eine Paket installieren und eure Serverwartung damit realisieren. Andersrum, wenn ihr das jetzt in einem Unternehmen machen wollt, bei eurem Arbeitgeber oder so, und der hat keinen Webserver, sondern vielleicht nur einen NFS-Server, also sprich hier einen File-Server mittels Samba-Connection oder so, oder einen LDAP-Server, wo natürlich kein PHP läuft, dann sieht's da schwierig aus. Ob man sich dann dementsprechend das ganze PHP 5-Paket reinzieht auf den Server, muss dann dementsprechend entweder mit dem Administrator geklärt werden oder mit der Firmenpolicy. Da macht dann aber unter Umständen, wie gesagt, Perl doch eher Sinn. Also es ist immer so ein bisschen abhängig davon, was habt ihr schon drauf, was könnt ihr mit dem Server machen. Ansonsten, ich habe es wie bereits erwähnt benutzt ein paar Mal. Ich finde es wirklich sehr spannend, sehr schön. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in unserem Blogartikel zu dieser Sendung auch Kommentare vielleicht hinterlasst. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das selber schon benutzt. Vielleicht will er es benutzen. Vielleicht habt ihr schon andere Erfahrungen damit gemacht. Wir würden uns, wie gesagt, über Feedback freuen. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit PHP CLI.
In der Bildung hat freie Software eine ganz besondere Bedeutung. Wie und ob das überhaupt funktionieren kann, das wissen Mike und Leszek im zweiten Teil unserer Reihe Linux an Schulen.
Hallo und guten Tag. Ich bin Mike Wöhl und möchte heute so ein bisschen über das Projekt, was vor 3 Sendungen vorgestellt wurde, etwas Neues erzählen. Dort ging es darum, in der Schule so Open Source in das Schulleben mit einzubringen, vielleicht auch eine Linux, Skole Linux in diesem speziellen Fall einzurichten und zu testen. Jetzt haben wir es geschafft, oder teilweise geschafft. Und zwar haben wir in unserer Schule jetzt standardmäßig VLC installiert. Als Bildbearbeitung wird GIMP installiert, weil man hat festgestellt, es ist doch mächtiger als diverse andere Programme. Obwohl wir eine Adobe Suite haben, ist es eben einfacher wegen den Lizenzen. Und es wird auch viel mit anderen Open-Source-Programmen gearbeitet, die ich alle nicht im Detail weiß, aber die Schüler selber nehmen diese in ihr Software-Repertoire auf, weil sie anscheinend diese Software gut findet. Nun wollten wir einen Skole-Linux-Computerraum einrichten in unserer Schule. Das ging aber jetzt nicht, weil die Infrastruktur wurde umgebaut. Wir haben Proxy reinbekommen, der Server wurde erneuert und es wurden diverse andere Sachen gemacht und jetzt ist das so direkt nicht mehr möglich und da müssen wir leider noch ein Jahr warten. Ungefähr ein halbes Jahr, ja, aber leider bin ich da nicht mehr an der Schule. Aber mal gucken, was sich da sonst so machen lässt. Ja, dann habe ich in so einer kleinen Erzählrunde mal Knoppix angeschwärzt, sage ich mal, angeboten. Und da haben sie natürlich gesagt, so ein paar Schüler, ey, gib mal her, das hört sich ja cool an. Jo, haben sie ausprobiert, haben sie auch gleich installiert. Problem, die Schüler sind zu unmotiviert. Sie wollen das haben, weil das cool ist, ist schön, schick, toll, aber sie befassen sich nicht mit der Materie. Sie wissen nicht, was GUAP ist, sie wissen auch nicht, wie man das so richtig bedient. Ich habe vorher aber gesagt, dass die nach der Installation mit Linux beschäftigen müssen. Wie funktioniert das? Was muss man da machen? Und ja, diese ganzen Anfangsgrundlagen, die fehlen denen. Das ist in dieser Hinsicht leider auch oft in anderen Bereichen so. Aber speziell im Informatikbereich, in meiner Klasse jedenfalls, wo ich das gemacht habe, ist diese Wissensbereitschaft, diese Lernbereitschaft einfach nicht da. Das ist aber jetzt eher ein persönliches Problem, aber wollte nur darauf hinweisen, es ging ja dann auch speziell um dieses Projekt. Was ich für die Zukunft geplant habe, ist, einen wöchentlichen Kurs anzubieten mit Open Source Software, nicht direkt mit Linux, aber mit Open Source Software, zum Beispiel Blender, und dann kann man dahin gehen, ey, ich mache hier jetzt 3D und schön, guck doch mal zu. So nach dem Motto. Dass ich und ein paar weitere die Schüler so ein bisschen in die Open Source Welt einführen, Blender, GIMP, und denen zeigen, was damit alles möglich ist. So. Dann gibt es aber noch eine Alternative in dieser ganzen Geschichte. Open Source. Oder Technisierung, Verbesserung im Gegensatz zu Windows und der Microsoft-Vorherrschaft. In diesem Fall. Android oder iOS. Hier in diesem Spezialfall nehme ich da die Android-Sparte, weil sie ist Open Source. Hier möchte ich aber auch auf ein Video verweisen. Und zwar The World of Glass von Corning. Ja, von Corning. Die haben ja dieses Gorilla-Glas, dieses ultrastabile Glas gehabt. Und ja, die hatten eben eine Zukunftsvision, wie das so aussieht. So ein bisschen wie Microsoft Zukunftsvision und so. Also so futuristisch. Und da sind dann eben die Schüler mit ihrem Tablet und der verbindet sich eben in den Hauptrechner und synchronisiert die Daten. So vereinfacht dargestellt. Und das wäre optimal. Geht heute aber nicht so, weil diese Android-Systeme sind noch autark. Man muss ein System entwickeln, was nicht autark läuft, einen Hauptrechner benötigt, der genormt ist, am besten genormt ist, und der dann einfach synchronisiert, je nachdem, wie man es anwendet und auch angepasst werden kann. Das Video zu Corning Gorilla Glass werde ich als Link beifügen. Guckt es euch an, ist wirklich ganz nett. Dieses Android oder diese Tablets sollen allgemein hinleisten, dass sie als Unterstützung im Unterricht dienen und für Texte und des Weiteren gut sind. Da machen wir aber mal einen Schnitt, weil es soll in der Schule ja auch gezeigt werden, wie schreibt man mit Füller? Wie schreibt man elegant? Diese verschiedenen Grundlagen sollten demnach dennoch gelehrt werden. Aber durch diese neuen Technologien, die uns dann offen stehen, ist es dann für die Schüler möglich und auch für die Lehrer, den Unterricht einfach vorzubereiten. Sie können die Schule organisieren wie eine Universität. Kursunterlagen sind in der Cloud. Die werden draufgeladen und funktioniert. Das ist natürlich wunderbar. Und einfach. Okay, des Weiteren. Ich habe jetzt hier so ein bisschen erzählt über das, was wir vorhaben und was wir uns wünschen. Mit diesem Kommentar dazu verabschiede ich mich und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Das war Heartbeat von Fernando und ich spüre auch direkt, wie mein Herz etwas anders schlägt. Halt, Moment, nein, das war doch nur der Kaffee. Kennt ihr Bucket? Also mit einem doppelten K in der Mitte? Nein? Gut, dann weghören, wenn Konrad euch jetzt davon erzählt, wegen der Suchtgefahr.
Natürlich könnt ihr uns auch jederzeit Beiträge in Textform senden, die wir für euch dann vertonen, einsprechen und so in die Sendung nehmen. So hat es zum Beispiel Konrad gemacht, der euch und uns Bucket vorstellen möchte. Das Pixelspiel Minecraft des schwedischen Entwicklers Notch dürfte eigentlich jedem bekannt sein. Man kann es alleine oder online in einem Multiplayer-Modus spielen. Hier kommt Bucket ins Spiel. Bucket ist ein Server für Minecraft. Im Gegensatz zum offiziellen Minecraft-Server bietet Bucket aber einen großen Vorteil, die Möglichkeit, Plugins zu installieren. Mit der Zeit hat sich rund um Bucket eine riesige Community gebildet, durch die viele verschiedene Erweiterungen verfügbar gemacht wurden. Von ganz einfachen, wie einem Teleport-Plugin, das es dem Spieler ermöglicht, sich zu anderen Spielern zu teleportieren, bis hin zu sehr komplexen, wie einem Wirtschafts-Plugin, das ein komplettes kapitalistisches System mit Währung und Börse in Minecraft integriert. Das wahrscheinlich am meisten verwendete Plugin ist Permissions, das ein Gruppensystem mit verschiedenen Rechten für die einzelnen Gruppen aktiviert. So können dann zum Beispiel Spieler, die zum ersten Mal auf einen Server kommen, keine Blöcke zerstören. Organisiert wird dies alles über eine GitHub-ähnliche Web-Oberfläche, die extra von den Bucket-Entwicklern entwickelt wurde. Auf dieser sind momentan ungefähr 1650 Plugins verfügbar. Viele Informationen und Verweise auf weitere Plugins findet man in den angeschlossenen Foren, die genau wie alle anderen Seiten des Projektes über bucket.org zu erreichen sind. Bucket läuft auf jedem Linux, Windows oder Mac-Rechner. Leider verbrauchen Minecraft-Server im Allgemeinen und im speziellen Server mit Plugins relativ viel Arbeitsspeicher. Das heißt, man sollte ausreichend RAM zur Verfügung haben. Für einen Minecraft-Server für ca. 10 Leute mit einigen Add-ons ungefähr 4 GB. Einzige softwareseitige Voraussetzung, da im Hintergrund immer noch der originale Minecraft-Server läuft, Java muss installiert sein. Plugins lassen sich einfach installieren, indem man die JAR-Datei, die man sich vom Plugin-Entwickler heruntergeladen hat, in den Plugin-Ordner kopiert und anschließend den Server neu startet. Auch das Aufsetzen des Servers ist sehr simpel. Man lädt die JAR-Datei von der Bucket-Seite herunter, erstellt nach einer Vorlage im Wiki eine dem verfügbaren RAM entsprechendes SH-Skript und startet dieses dann einfach über das Terminal. Sobald er läuft, kann der Server entweder vom Terminal aus oder mit einem entsprechenden Plugin auch direkt aus dem Spiel heraus mit einigen Kommandos gesteuert werden. Ideal ist es, Bucket in einem Screen laufen zu lassen, da man so jederzeit einfach wieder die Kontrolle über den Server übernehmen kann. Wer Minecraft kennt und schon immer mal einen eigenen Server mit einigen Extras betreiben wollte, sollte sich Bucket auf jeden Fall einmal ansehen.
Was fällt euch ein, wenn ihr Big Blue Button hört? Na, klingt so ein bisschen wie ein Adventure aus den 90ern. Wenig Farben, trotzdem bunt und saumäßig lustig. Was es wirklich ist, weiß Patrick in seinem Tooltip Nummer 2 in diesem Monat.
So, damit kommen wir zur Runde 2 und auf der Agenda steht Big Blue Button. Vorweg, Big Blue Button hat nichts mit Big Blue IBM zu tun, sondern ist ein sogenanntes Open Source Web Conferencing Tool, also eine Plattform, mit dem ihr Webkonferenzen halten könnt. Oder um das Ganze noch ein bisschen genauer zu spezifizieren, Webpräsentation. Denn das ist eigentlich das Haupteinsatzgebiet von BigBlueButton. Um BigBlueButton zu benutzen, braucht ihr eigentlich nur drei Dinge. Nummer 1, ein Server mit der entsprechenden BigBlueButton-Installation. Nummer 2, einen Browser. Und Nummer 3, ein Flash-Plugin. Ja, und das ist leider eines der kleineren Nachteile von BigBlueButton. Ihr braucht halt wirklich Flash, um es einsetzen zu können. Also kein HTML5 mit JavaScript und sonstigem, sondern es ist wirklich das klassische Flash-Plugin. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze ist relativ simpel aufgebaut. Ihr besucht mit eurem Browser eure entsprechende Domain und das BigBlueButton-Verzeichnis, also von mir aus mal eurodomain.de/BigBlueButton oder BBB, je nachdem, was euch da beliebt. Und nach dem Einloggen seht ihr dann praktisch das Hauptfenster, das nochmal in diverse kleine Unterfenster unterteilt ist. Darunter fallen dann ein sogenanntes Chat-Window. Sowas kennt ihr aus IRC-Channel-Programmen, etwa Pidgin. Und dort könnt ihr dann halt in die gesamte Runde posten oder ihr könnt mit einzelnen Usern kommunizieren. Dann habt ihr natürlich ein sogenanntes User-Window. Also da könnt ihr sehen, wer gerade online ist, wer hat sich eingeloggt, wer ist in eurer Präsentation vorhanden und welche Rolle hat er. Also da gibt es halt die Rolle Audience, also Publikum, und Presenter, also der, der die Präsentation hält. Und ihr könnt auch genau über dieses Fenster die Presenter-Rolle verteilen. Also ihr könnt praktisch, wenn ihr zum Beispiel jetzt mit 4 Mann eine Präsentation haltet für, ich sag jetzt mal, 15 Mann, dann können praktisch diese 3 Leute immer hin und her wechseln. Das ist dann ganz praktisch, wenn ihr zum Beispiel eine Software-Projektvorstellung habt. Dann habt ihr euren Projektmanager, der das kurz vorstellt, dann einen Solution-Architekt, der dann so ein bisschen auf die Architektur eingeht, und dann den Entwickler, der dann das Ganze so ein bisschen aus Entwickler sich präsentiert. Die können sich dann untereinander gegenseitig die Rollen zuschieben. Der nächste Punkt wäre dann sogenanntes Video-Doc. Das ist praktisch eine Schnittstelle, die ihr benutzen könnt, um den Inhalt eurer Webcam, die dann an eurem PC angeschlossen ist, zu übertragen. Dadurch können dann alle, die in diese Webkonferenz eingeloggt sind, dieses Bild mitverfolgen. Das ist dann praktisch ähnlich wie wenn ihr vor dem Fernseher sitzt und eine Live-Sendung guckt. Nur halt entsprechend niedriger aufgelöst natürlich. Das Maximum liegt gerade bei 640x480 Pixel oder so. Das ist 4:3. Ja, und dann habt ihr natürlich das Default-Window. Genau hier findet eure Präsentation statt. Auch dieses Window ist relativ simpel aufgebaut. Ihr habt praktisch einen Knopf, um eure Dateien hochzuladen, also eure Präsentation. Ihr habt eine kleine Navigation, also nächste Seite oder zurück. Und ihr könnt den Zoom-Level anpassen. Das ist dann ganz praktisch, wenn ihr zum Beispiel etwas hervorheben wollt. Dann könnt ihr zum Beispiel den entsprechenden Text vergrößern und da mit eurer Maus noch drüber gehen. Die blendet nämlich einen kleinen roten Cursor ein. Das ist dann, wie gesagt, ganz praktisch, wenn ihr bestimmte Stellen, etwa Klassen aus einem UML, betonen wollt oder ähnliches. Abhängig von der Präsentation natürlich. Wie werden Präsentationen dargestellt? Dafür benutzt BigBlueButton die OpenOffice Engine. Das ist jetzt so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Die OpenOffice Engine ist natürlich, wer sie kennt, sehr leistungsstark. Ihr könnt damit eine Menge Dokumente öffnen. Allerdings schwächelt diese natürlich bei Microsoft Office Dokumenten. Oder allgemein Dokumenten, die halt aus der Microsoft Office Suite kommen. Und ich denke, der ein oder andere von euch hat das sicherlich mal erlebt, wenn er ein Microsoft Office Dokument in die Finger bekommt und das dann mit OpenOffice oder LibreOffice öffnen will. Das kann dann je nach Komplexität der Formatierung und des Dokumentes natürlich schon mal in einem kleinen Desaster enden. Und das wird euch dann auch passieren, wenn ihr wirklich ein natives Microsoft Office Dokument da hochladet. Dann werdet ihr unter Umständen genauso ein Desaster erleben. Und um dem entgegenzutreten, gibt es eigentlich einen super simplen Trick, nämlich BigBlueButton kann auch PDFs darstellen. Und ihr könnt dann ganz einfach eure Präsentation aus Microsoft Office, LibreOffice oder OpenOffice heraus exportieren, und als PDF natürlich, und dann dort hochladen und eine schöne, geschmeidige Präsentation fließen lassen. Das sage ich euch deshalb, weil wir haben BigBlueButton jetzt auch einige Jahre im Einsatz Und dort wurde am Anfang auch mit Microsoft Office-Dokumenten gearbeitet. Also das habt ihr vor allen Dingen im Firmenumfeld, wenn ihr wirklich jetzt mal dran denkt, das bei euch in der Firma auszurollen. Da werdet ihr bestimmt mit Microsoft Office-Dokumenten arbeiten, dem Quasi-Standard dort. Und da wäre das ein ganz guter Tipp. Wie könnt ihr BigBlueButton testen? Das ist eigentlich relativ simpel. Ihr habt dazu drei Möglichkeiten. Ihr könnt euch das natürlich selber auf euren Server installieren oder eure virtuelle Maschine, wenn ihr das wollt. Das ist natürlich eventuell ein bisschen tricky. Installationsanleitungen findet ihr in dem entsprechenden BigBlueButton-Wiki. Ihr könnt euch aber auch ein VMware Workstation oder VMware Player Image runterladen. In dem Wiki wird dann auch beschrieben, wie ihr das nach VirtualBox konvertieren könnt. Falls ihr also kein VMware Player habt und VirtualBox nutzt, dann könnt ihr das darüber konvertieren. Da gibt es auch ein Wiki zu. Oder natürlich der ganz einfachste Weg, ihr benutzt die Demo-Installation, die das BigBlueButton-Projekt selber bereitstellt. Das Ganze findet ihr dann unter demo.bigbluebutton.org und dort könnt ihr euch dann einloggen und dann einfach mal so eine Demo-Konferenz starten und ein bisschen rumspielen. Ihr müsst natürlich bedenken, dass auch andere Leute da drin sind und dementsprechend solltet ihr natürlich eventuell Dokumente, die ihr hochladet, mit Bedacht wählen. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Ganze mal auszuprobieren, besucht die entsprechenden Seiten, die ich euch genannt habe. In unserem Blogartikel zur aktuellen Sendung findet ihr natürlich auch die Links und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr dazu Kommentare mit euren Erfahrungen postet. In dem Sinne wünsche ich viel Spaß, gutes Gelingen und schönes Präsentieren.
Wie am Anfang der Sendung bereits angekündigt, wir haben wieder einen Hörer, der über die von ihm eingesetzte Desktop-Umgebung berichten möchte. Andreas Herz im Gespräch mit Leszek.
Desktop Talk. Ein weiterer Desktop Talk, diesmal allerdings nicht mit einem ja richtig ausgereiften oder richtig vollgepackten Desktop, sondern es handelt sich eher um einen Fenstermanager. Und mit dabei haben wir natürlich wieder ein Community-Mitglied und das ist der Andreas. Hallo Andreas.
Ja, hallo, grüß dich.
Ja, und du benutzt tatsächlich ja einen Fenstermanager quasi als Hauptdesktop. Was ist denn das für einer?
Ich verwende den i3 Window Manager.
Und was macht so das Besondere von diesem Fenstermanager denn aus?
Also es gibt im Endeffekt zwei grundlegende Arten von Window Managern. Einmal die sogenannten Stacked Window Manager oder Floating Window Manager genannt. Das ist so, was die meisten Leute auch kennen von Windows, macOS und anderen Systemen. Das heißt, die Fenster überlappen sich, man kann sie hin und her schieben, man hat ein Hintergrundbild, ja, ist relativ frei zu bewegen. Deswegen auch der Name Floating Modus. Und ein Tiling Window Manager, wie der Name schon sagt, teilt die Fenster auf. Das heißt, er nutzt den kompletten Platz des Desktops aus und ordnet die Fenster, die man öffnet, je nachdem, wie man es haben möchte, nach gewissen Schematas auf. Und das ist so der Hauptunterschied.
Und du benutzt dann also auch einen Tiling-Fenstermanager?
Genau, ich benutze nur noch Tiling-Window-Manager.
Und du hast ja gesagt, das heißt, man ordnet diese Fenster auch nicht mehr irgendwie manuell an, sondern das macht alles der Fenstermanager für einen, der ordnet die einfach, bis der Bildschirm voll ist, irgendwie nebeneinander an. Gibt es denn da auch Möglichkeiten, das irgendwie zu ändern? Sagen wir mal, ja, ich möchte jetzt das Fenster hier im Vollbildmodus haben, weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ich den Browser dann doch schon gerne im Vollbildmodus laufen habe.
Ja, also man hat dann mehrere Möglichkeiten. Es gibt auch bei den Tiling-Window-Managern wieder unterschiedliche Ausrichtungen. Es gibt manuelle Tiling-Window-Manager, bei denen der Benutzer sehr ja, relativ viel selber einstellen muss, wie das Layout sozusagen aussieht. Und dann gibt es noch dynamische Window-Manager, also Tiling-Window-Manager, bei denen es nach vorgelegten Schematas aufgeteilt wird. Das heißt, im Normalfall ist so, die meisten Leute verwenden eben hauptsächlich Terminal-Anwendungen. Wenn ich einen leeren Desktop habe und ich mache eine Anwendung auf, dann ist erstmal der ganze Bildschirm belegt. Das heißt, dieses eine Fenster belegt den ganzen Bildschirm. Wenn ich jetzt noch ein zweites Terminal-Fenster aufmache, dann wird zum Beispiel das Ganze dann aufgeteilt, die linke und die rechte Hälfte oder die obere und die untere Hälfte. Das hängt dann immer jeweils von den Einstellungen ab. Und je mehr Fenster man auf dem einen Workspace-Desktop aufmacht, umso mehr verteilt sich das Ganze. Und wie die Struktur selber aussieht, das hängt dann davon ab, welchen Window-Manager man verwendet, ob der ja vordefinierte Layouts hat. Das heißt, man hat eine Vorabgrafik, die einem signalisiert, wie das Ganze aufgeteilt wird. Oder man hat Tastenkommandos, mit denen man sagen kann, das nächste Fenster, das ich öffnen will, soll an die und die Position kommen und so groß werden.
Jetzt hast du Terminal-Anwendungen angesprochen. Das heißt, diese Tiling-Fenstermanager funktionieren so nach dem Prinzip, was vielleicht einige auch sich gerne unter GNOME oder KDE installieren, dieses Terminator-Programm, wo man dann auch das Terminal zum Beispiel in verschiedene Dinge aufteilen kann. Wie sieht denn das eigentlich aus mit grafischen Anwendungen? Benutzt du die überhaupt auf dem Tiling Window Manager oder kann man die da auch vernünftig nutzen oder gibt es da auch Probleme bei der automatischen Anordnung?
Also ich verwende schon auch noch ein paar grafische Anwendungen, wobei es natürlich relativ wenige sind, aber zum Beispiel ein Browser ist so die Standardanwendung, die eigentlich jeder immer noch verwendet. Da ist es oft so, dass die Leute den entweder auf einem separaten Workspace komplett im Vollbild haben oder ob die dann eben noch ein kleines Fenster nebendran haben, aber auch andere Anwendungen, sei es GIMP oder auch Pidgin oder sonst irgendwelche Programme, funktionieren damit im Grundprinzip ohne Probleme. Das Einzige, was halt manchmal sein kann, dass einem die Anordnung nicht gleich gefällt, aber da bieten die Window Manager zum Teil auch Funktionen an, zu sagen, okay, die und die Anwendung möchte ich jetzt so und so angeordnet haben. Oder ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt diese eine spezielle Anwendung eben nicht im Tiling-Modus haben, sondern im Standard-Modus mit Floating. Dann kann ich das Fenster auch frei bewegen, groß und klein ziehen. Also diese Möglichkeiten bestehen schon auch.
Also gerade bei GIMP macht das, glaube ich, auch Sinn, das im Floating-Modus zu haben. Es sei denn, man hat jetzt den einen Fenstermodus von GIMP 2.8, weil da hat man ja tatsächlich drei verschiedene Fenster und möchte die dann vielleicht doch so ein bisschen übereinander anordnen oder auch mit der Maus irgendwie verschieben. Und das geht auch unter den Tiling-Fenstermanagern.
Genau, das funktioniert eigentlich relativ stressfrei und entweder ordnet man sich dann das Fenster sozusagen einmal das große Hauptfenster an und an der Seite im Kachelmodus, kann man es auch auf Deutsch nennen, die Bedienmenüs, oder man sagt einfach, okay, ich möchte jetzt die Bedienmenüfelder im Floating-Modus haben, aber jetzt das eine Fenster soll eben ganz normal sich einordnen. Also ich habe da auch die Möglichkeit, die einzelnen Fensterbereiche, zumindest beim i3, anzuordnen und zu sagen, okay, zum Beispiel beim File-Manager Tuna kann ich sagen, den eigentlichen File-Manager möchte ich im Tiling-Modus betreiben, aber wenn jetzt ein Pop-Up-Fenster kommt, das den Kopiervorgang anzeigt, soll er nicht nochmal die ganzen halben Bildschirm belegen, sondern das soll er einfach mal im Kleinen als Floating-Fenster anzeigen.
Aha, das geht also. Wunderschön. Gut, ich glaube, da haben wir jetzt so die Grundlagen von so einem Tiling-Fenstermanager ein bisschen angesprochen. Kommen wir, glaube ich, nochmal zu einer etwas grundsätzlicheren Sache für die Leute, die jetzt zum Beispiel von einer normalen Desktop-Version im Grunde genommen, von einem kompletten Desktop im Grunde genommen sitzen. Wie kann man sich denn so einen Fenstermanager eigentlich vorstellen? Und ich glaube, da, was wird denn da eigentlich alles mitgeliefert? Ich glaube, so eine Bar, eine Leiste zum Umschalten zwischen Tasks oder sowas wird ja bei der automatischen Ansortierung dann nicht mitgeliefert. Auch so kein Programm-Launcher oder Manager. Gibt's denn da die Möglichkeit, auch einen Hintergrund zu setzen oder Icons auf den Desktop zu bringen?
Also Möglichkeiten hat man dann relativ viele. Das ist dann auch wieder abhängig von dem jeweiligen Window-Manager, den man verwendet. Der i3 liefert optional eine sogenannte i3-Bar mit. Das heißt, da ist einmal Zahlen bzw. Namen angeordnet, auf welchem Workspace man gerade ist. Das ist dann auch mit der Maus klickbar. Man hat noch zusätzliche Statusinformationen, die man sich einblenden lassen kann, wie Festplattenausnutzung, IP-Adresse, Load, Datum. Und hat mittlerweile auch in den neueren Versionen sogenannten Tray-Support. Das heißt, für Anwendungen, die ein Tray-Icon irgendwo in der Bar ablegen wollen, wie zum Beispiel Pidgin, VLC und sonstige, funktioniert es da auch. Es gibt andere Window-Manager, die liefern das direkt im Code mit. Die einen liefern es als zusätzliche Anwendung mit. Es gibt auch mehrere einzelne Anwendungen, die man sich dann dazu installiert. Zum Beispiel für Tray-Icons hatte man früher relativ lange Standalone-Tray verwendet. Und bei dem Programmstart ist es so, dass es ja eigentlich kein Panel oder kein Startmenü bei den Window-Managern normal gibt, also bei den Tiling-Window-Managern. Da hat sich das Programm D-Menu etabliert, das eigentlich bei fast allen Tiling-Window-Managern verwendet wird, wenn sie nicht selber schon was mit dabei haben. Das heißt, ich drücke eine Taste, eins meiner Tastenkommandos, und gebe dann das Programm, das ich starten will, ein. Ich habe dann meistens auch noch eine Completion. Das heißt, wenn ich in Firefox starten will, drücke ich meine Tastenkombination, gebe Fire ein, Tabulator-Taste und dann startet der Firefox.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind also die meisten Tiling-Fenstermanager auch eher darauf ausgerichtet, nicht so Menüs oder sowas anzuzeigen, sondern eher mit der Tastatur dann bedient zu werden. Und das zeigt ja jetzt auch dieses D-Menü-Beispiel, dass man da im Grunde genommen sein Programm schon kennen muss und es einfach eintippt und dann ähnlich wie auf einer Konsole oder auf einem Terminal dann einfach per Auto-Completion starten kann.
Genau, also die meisten Anwender fixieren sich hauptsächlich auf Tastatureingaben, die einfach sagen, sie sind damit schneller und effektiver beim Arbeiten und haben alles auf irgendwelchen Tastenkombinationen. Das ist so der Grundgedanke. Also man kann die Maus natürlich verwenden, gerade wenn man auch ein Fenster mal im Floating-Modus hat, aber die ganze Bedienung ist eigentlich darauf ausgelegt, wirklich die meiste Zeit mit der Tastatur zu arbeiten. Und auch was jetzt sonstige grafische Sachen angeht, hält sie es meistens relativ bedeckt, beziehungsweise ist es auf Minimalismus beschränkt. Wirklich nur die wichtigsten Informationen anzeigen, möglichst wenig Platz verbrauchen. Auch so Sachen wie Fensterdekorationen kann man an, ausschalten, komplett entfernen. Und weil du noch gefragt hast wegen Hintergrundbildern, kann man machen. Wenn man jetzt mehrere Sachen im Floating-Modus verwendet, dann kann man es auch mal sehen. Oder wenn man Transparenz im Terminal verwendet. Aber ansonsten sieht man das Hintergrundbild natürlich selten. Und Hintergrund-Icons bieten sich dann auch relativ wenig an, weil man hat ja meistens das ganze Fenster voll.
Ja, also ganz anders wird dann damit gearbeitet mit so einem Tiling-Fenster-Manager, als man das halt von normalen Desktops her irgendwie kennt. Was mich auch interessiert hat, als ich mir ein bisschen was angeschaut habe zu Tiling-Fenster-Managern, war, dass die auch häufig bei Präsentationen oder sowas eingesetzt werden, weil halt, wie du gesagt hast, eben alles sehr minimalistisch aufgebaut ist. Es gibt keinen Fensterrahmen in dem Sinne um ein Fenster herum, weil alles irgendwie automatisch angeordnet wird. Und dass gerade bei Präsentationen das Sinn macht, dass so wenig wie möglich eben von der Oberfläche irgendwie gezeigt wird oder von dem Desktop irgendwie gezeigt wird, sondern vielmehr eben auf die Präsentation Fokus gelegt wird. Gut, jetzt hast du auch schon angesprochen, dass du den i3 verwendest. Das ist auch so ein Tiling-Fenster-Manager. Ich glaube, der wird hier in Deutschland sogar auch entwickelt oder vom Deutschen entwickelt. Was ist denn das Besondere am i3-Fenster-Manager?
Also der i3-Fenster-Manager ist von Michael Stapelberg initiiert. Das ist der Hauptentwickler. Und das Besondere ist, dass er im Endeffekt sehr gut funktioniert, sehr gut dokumentierten Code hat und auch so eine relativ lebendige Community hat. Das heißt, man hat relativ schnellen Support, wenn es irgendwo Probleme gibt. Man kann schnell mal einen Patch einspielen und so weiter. Also das ist eine lebendige Community. Die Dokumentation ist extrem gut. Der hat eine recht lange Dokumentation. Das heißt, für Leute, die mal den Einstieg wagen wollen, es gibt Videos, es gibt eine lange Textdoku, in der alle einzelnen Punkte erklärt werden. Die Konfiguration ist sehr einfach gehalten, also die Grundkonfiguration, ohne komplizierte Befehle. Und der Einstieg ist relativ leicht. Ansonsten, er ist wie die meisten in C programmiert, das heißt, er ist relativ flott. Er hat einige praktische Build-ins mittlerweile dabei, wie den schon genannten Tray-Support oder die i3-Bar. Und mittlerweile auch einige Default-Layouts, die sind halt im Endeffekt Geschmackssache. Also da kann man sich drüber streiten, was einem eher liegt. Mir hat das Layout gefallen, was die Standard-Layouts mitgeben. Und der ist auf moderne Bibliotheken ausgelegt. Der verwendet XCB, was bisher noch relativ wenige Window-Manager verwenden. Die meisten verwenden noch die Xlib und legt auch sonst sehr viel Wert auf Standardkonformität und Neuentwicklungen.
Dann habe ich noch gesehen, als ich mich darüber informiert habe, über den i3, weil ich ja selber auch den Awesome-Fenstermanager als Tiling-Fenstermanager mal verwendet habe, dass i3 auch die Möglichkeit besitzt, dass man Fenster auch quasi einklappen kann, in so einem Stack-Modus übereinander packen kann. Gibt es da noch weitere Methoden, wie man zum Beispiel Fenster ja ähnlich wie in der Taskleiste zum Beispiel anordnen kann oder irgendwie verstecken kann oder mal kurz minimieren kann, ohne dass man jetzt ein neues Workspace aufmachen muss, um da jetzt ein neues Fenster zu starten?
Also da hast du auch nochmal mehrere Möglichkeiten, Also das geht dann schon wieder mehr ins Detail. Du hast die Möglichkeit, es wird meistens in sogenannten Containern die Fenster angelegt und du kannst dann zum Beispiel sagen, dass in diesem einen Container entweder, das ist der Standardmodus, die Fenster nebeneinander oder untereinander angeordnet werden. Dann kannst du sagen, du hättest gern den Tab-Modus, also Tabulator-Modus oder Tab-Modus. Das heißt, du hast einzelne Tabulatorreihen, die siehst du dann auch markiert, wie im Browser, wo du dann durchklicken kannst, beziehungsweise natürlich auch mit Tastenkommandos durch die einzelnen Tabs die Fenster auswählen. Und im Stacked-Modus ist es im Endeffekt ähnlich. Dann sind sie halt wie so Karteikarten hintereinander angeordnet, die Fenster. Das heißt, du hast den Fokus auf eins der Fenster im Container und kannst dann durch die anderen durchiterieren. Eine Möglichkeit, die du noch zusätzlich hast, ist, du hast einen Fullscreen-Modus, also einen richtigen Fullscreen-Modus. Das heißt, auf dem Tastenkommando wird ein Fenster komplett über den ganzen Bildschirm gezogen und verdeckt dabei eben auch das Panel oder auch sonstige Sachen. Das heißt, da ist dann wirklich der ganze Bildschirm ausgefüllt, was dann eben gerade auch für Präsentationen oder wenn man einen Film anschaut, ganz praktisch ist.
Ja, genau. Gerade bei Videoplayern, glaube ich, macht das durchaus Sinn, dass ein Vollbild dann auch wirklich im Vollbild ist. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Besonderheiten, die jetzt im i3 speziell zu finden sind, die du sehr gerne benutzt, die vielleicht ein bisschen sich abheben, vielleicht die Produktivität ein bisschen steigern, die vielleicht irgendwelche Nutzer, die jetzt so einen klassischen GNOME-Desktop oder einen GNOME-2-Desktop noch verwenden und vielleicht mal einsteigen wollen, in so einen Tiling-Fenstermanager gerne sich anschauen sollten?
Also ich denke, dass die Sachen dann doch eher ins Detail gehen. Also du kannst zum Beispiel noch Kommandos definieren. Das heißt, du kannst dir im Endeffekt kleine Skripten schreiben, wie deine Fenster angeordnet werden sollen. Das gibt es über eine IPC-Schnittstelle. Kannst du eben sagen, ich möchte jetzt meinem Window-Manager eine Nachricht schicken. Er soll das und das machen. Das ist noch eine Möglichkeit, die ja, eventuell kein Alleinstellungsmerkmal ist, aber kaum einer der Window-Manager hat. Du kannst das Design relativ komfortabel ändern, zu sagen, okay, ich möchte jetzt für das Fenster gerade mal eine Window Decoration haben, also eine Fensterdekoration, oder ich möchte nur ein, zwei Pixel Grenzen haben. Das ist noch ein Alleinstellungsmerkmal, das ich auch relativ selten bei anderen Window-Managern gesehen habe. Ja, und ansonsten unterscheiden sie sich, also wenn man zum Beispiel der Awesome vergleicht, nur noch in Kleinigkeiten, die eigentlich kaum noch jemandem auffallen, dass dann Spezialanwendungen sind. Was man eventuell noch dazu sagen kann, dass er sehr gut Multimonitor-Unterstützung bietet auf Basis von Render. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Es gibt da eigentlich keine Probleme mehr. Man kann sich das Ganze auch anpassen, ob man jetzt jeden Monitor als einen eigenen Workspace haben will oder ob es eben ein kompletter Bildschirm ist.
Das heißt, ich habe auch schon mal gesehen, ein kleines Fotochen, wo einer so drei oder vier Bildschirme nebeneinander hatte und da lief halt so ein Tiling-Fenstermanager auch drauf. Ich weiß jetzt nicht, welcher das war ganz genau. Aber das sieht schon auf jeden Fall beeindruckend aus, wenn dann einer mal reinkommt in das Zimmer und dann sieht, ah, verdammt, vier Bildschirme laufen da mit verschiedenen Programmen drauf. Wie sieht denn das aus mit der Performance? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt so alle Fenster nebeneinander angeordnet werden, dass ja dann auch der Fenstermanager eventuell ja alles irgendwie auch rendern muss, was in den Fenstern irgendwie passiert. Und bei so einem Floating-Fenstermanager kann er ja sagen, okay, wenn jetzt das Fenster verdeckt wird im Hintergrund, brauche ich ja nicht mehr weiterzurechnen. Gibt es da irgendwelche Performance-Einbußen bei oder stößt das auch an Grenzen, wie viele Fenster man auf einem Desktop aufmachen kann?
Also ich habe zumindest noch keine Grenzen festgestellt, selbst auf einem relativ schwachen System und auf dem Laptop. Ich denke, das hängt dann doch eher auch vom Treiber ab, von der Grafikkarte, was die schafft, was die für Möglichkeiten bietet. Also da habe ich bis jetzt noch nie irgendwie aktiv Probleme mitbekommen. Also ich habe auch drei Monitore, auch mehrere Anwendungen auf einmal auf. Also da habe ich noch nie Probleme bemerkt. Ansonsten hängt es, denke ich, eher davon ab, was man für einen Treiber verwendet, was die Grafikkarte leisten kann. Aber ich denke mal, das fällt zumindest nicht mehr ins Gewicht, die Performance-Probleme. Das müsste man, glaube ich, auf richtig langsamen Systemen testen, um überhaupt irgendwas zu merken.
Ja, weil ich so ein bisschen überlegt habe, dass diese Tiling-Fenstermanager sich ja auch eventuell ganz gut eignen könnten für zum Beispiel Tablet-Computer. Und die sind ja meistens mit einem etwas schwächeren ARM-Prozessor ausgestattet. Auf jeden Fall, glaube ich, da macht das ja durchaus Sinn. Hast du da auch schon mal Überlegungen für gehabt, wofür man so einen Tiling-Fenstermanager außer auf dem Desktop vielleicht noch verwenden kann?
Also beim Tablet wird es wahrscheinlich ein bisschen schwer, dadurch, dass man da natürlich keine Tastatur in dem eigentlichen Sinne hat, sondern meistens ja mit den Fingern das Ganze bedient. Da müsste man den wahrscheinlich dementsprechend anpassen. Aber gerade für kleine Systeme, also die wirklich nicht viel machen, lass es irgendwo ein kleines Display sein, was läuft oder so, dafür eignen sie sich eigentlich auch, weil sie kaum Abhängigkeiten haben. Das heißt, auf dem System läuft relativ wenig im Hintergrund. Man braucht kaum Zusatzdienste, wie es jetzt bei den großen Desktop-Environments wie GNOME oder KDE ist. Also ich denke, gerade bei kleinen, schwachen Systemen lohnt sich ein Window-Manager, der nicht so viele Ansprüche hat, doch eher.
Und die Anpassbarkeit, hast du gesagt, ist ja mit Skripts dann auch gewährleistet. Das heißt, man hat auch, dadurch, dass es so minimalistisch ist, auch die große Auswahl, was verwende ich jetzt zum Beispiel für einen Netzwerkmanager? Verwende ich das klassische ifconfig, verwende ich WICD oder den GNOME-Network-Manager? Gibt es denn auch irgendwie ja Tipps oder gibt es auch in der Dokumentation einen Vorschlag, was man jetzt verwenden soll an, ja sagen wir mal, Netzwerkmanager oder Power Manager oder sowas in I3?
Also es gibt ein paar Empfehlungen. Eine Empfehlung, die relativ bekannt ist, auch bei den anderen Window-Managern, ist das D-Menü für Programme zum Starten, wie ich schon gesagt habe. Bei Awesome brauchst du es ja zum Beispiel nicht, da ist ja ein eigenes Programm mit dabei. Da I3 mittlerweile eine eigene Bar hat und Tray-Icons unterstützt, hat sich das erübrigt. Da wurde eben früher das Stallone-Tray verwendet und welches Panel dann die Leute verwenden wollten, war egal. Also ob das XFCE-Panel oder sonst irgendeins ist, ist wurscht. Und ansonsten, ja, also es gibt halt in der Doku Erklärungen zu bestimmten Anwendungen, dass die funktionieren. Das heißt, das Network Manager Applet für den Tray Support oder auch, ob man jetzt WIG nimmt, das ist dann wieder Geschmackssache. Also vereinzelt gibt es Empfehlungen, wo man sagt, das und das verwenden die Entwickler oder das und das verwendet die Community. Aber im Endeffekt muss man sich halt mal die Empfehlungen zusammensuchen, weil da doch die Leute da das Ganze recht individualisieren.
Wenn man jetzt den I3 zum Beispiel testen möchte, gibt es denn da eine Linux-Distribution, die das bereits als Live-CD irgendwie mitliefert oder muss man sich das dann irgendwie manuell selber installieren?
Also es hatte meine Zeit lang die Grimmel-Distribution I3 mit dabei, aber die haben ja ihre letzten Live-CDs relativ wieder abgespeckt und dadurch jetzt gibt es aktuell mir keine bekannte Live-CD, wo es mit dabei ist, aber es ist relativ leicht installiert. Also wenn man eine Debian-basierte Distribution verwendet, ist es leicht installiert, weil der Entwickler verwendet selber Debian. Das heißt, gibt es die Pakete immer aktuell und auch die sonstigsten bekannten Distributionen haben es eigentlich alle in ihrem Repository. Also das ist eigentlich kein Problem. Ich selber verwende Gentoo, da funktioniert es ohne Probleme. Es gibt Arch Linux, wo es die Leute im aktuellen Stand haben, genauso in Fedora. Also im Endeffekt das Einfachste ist, seine Lieblingsdistribution nehmen, aus den Quellen des Ganzen sich holen, also entweder aus den Originalquellen bei der Distribution oder sich dann einfach selber das Ganze aus den Quellen von I3 selber holen.
Ja, ich glaube, also mir fallen jetzt keine Fragen mehr zum I3 ein. Gibt es denn noch irgendwas Interessantes, was du vielleicht noch erzählen möchtest, was dann irgendwie noch zum I3 noch spannend wäre?
Ja, also die Leute finden, glaube ich, relativ viel Information mittlerweile zum I3. Der Support im IRC-Channel ist extrem gut. Da ist eigentlich fast immer jemand da, der auch dann recht schnell reagieren kann. Es gibt eine eigene Testumgebung, wenn man selber mitentwickeln will, die relativ gut funktioniert. Es gibt mittlerweile sogar ein Google-Talk-Video zu dem Window-Manager, da der Michael selber bei Google Praktikant war. Also ich denke mal, Dokumentation und Hilfen findet man genügend im Netz. Irgendwelche speziellen Sachen, wo ich jetzt sage, die noch herausstechen, kann ich eigentlich jetzt im Moment keine mehr nennen. Also zumindest auf dem I3 direkt bezogen auf Tiling Window Manager kann man natürlich ewig reden.
Ja, da gibt es halt eine ganze Menge. Das müssen, glaube ich, Leute auch selber mal ausprobieren und dann schauen, ob es ihnen überhaupt liegt. Hast du denn vor dem I3 einen klassischen Desktop verwendet? Und wenn ja, welcher war es denn?
So direkt vor I3 habe ich eigentlich auch bereits Tiling Window Manager verwendet, eigentlich schon relativ lang. Und zu den Zeiten davor, ganz am Anfang, war es einmal der GNOME Desktop, dann hatte ich mal noch OpenBox verwendet und dann war es eigentlich relativ schnell vorbei mit den Floating Window Managern.
Aha, okay, gut. Dann glaube ich, die Informationen zum I3 wird man dann auch auf der Webseite finden. Das ist, glaube ich, i3vm.org, ja?
Wenn ich genau.
Okay, gut. Also auf i3vm.org, da gibt es auch eine Dokumentation, da kann man sich auch schon die Screenshots anschauen. Da gibt es auch ein Video zum Google Talk, den du da erwähnt hast. Dann können sich Leute das auch mal anschauen und sich das dann mal, so einen ersten Eindruck sich davon dann machen. So, ich glaube, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich danke dir, dass du dabei warst, Andreas, und bin mal gespannt, was die Leute dann, die Community dann beim nächsten Mal für einen Desktop aus dem Hut zaubern wird. Danke.
Ich danke auch.
So, das war wieder eine bis zum Bersten gefüllte Sendung. Eins noch zum Schluss. Im Augenblick gibt es Bemühungen, das Debian Administrators Handbook ins Deutsche zu übersetzen. Manchmal denkt man sich ja, dass man ohne Programmierkenntnisse der freien Softwarewelt nicht zurückgeben kann. Das wäre ein Projekt, und ein gutes Beispiel, wie es auch ohne Code funktioniert. Wenn ihr also ein bisschen Lust und Zeit habt und relativ fit in Englisch seid, dann helft doch einfach mit, diese Dokumentation ins Deutsche zu übersetzen. Das Buch steht selbstverständlich in der englischen Version unter einer offenen und freien Lizenz und kann deshalb problemlos ins Deutsche übersetzt werden. Zum Abschluss gibt es jetzt noch Irgendwann von Vernissage. Wir hoffen, die Sendung hat euch beim Hören so viel Spaß gemacht wie uns beim Produzieren. Macht's gut, wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss!
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2012. Unter Creative Commons, Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. www.fairtrade.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software
und unseren Hosting-Providern Manitou und Vollmar.net.